Kapitel 10 Fragwürdiges Links-Rechts-Schema. Es ist allerdings lohnenswert, sich dieser Bevölkerungsmehrheit fremdenfeindlicher Demokraten noch einmal mit einer anderen Fragestellung zu nähern. Wie lassen sie sich in das Links-Rechts-Schema einordnen? Auf Politik angewendet war rechts wie links schon immer ein schwammiger Begriff, den sowohl die Rechten selbst als auch mit ihnen befasste Experten unterschiedlich auslegten. Dementsprechend kann von einer Rechtsextremismusforschung mit einem gemeinsamen Untersuchungsgegenstand nicht die Rede sein. Aber auch Linke finden hierzu keiner Gemeinsamkeit. Die Meinungen unter den Linken gingen auch deshalb weit auseinander, so die Tageszeitung Junge Welt, weil ein Teil von ihnen den Faschismusbegriff überwiegend ethisch und moralisch verwendet, während sich andere der bekannten Definition von Georgi Dimitrov bedienten, Faschismus sei die terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Nicht einmal diese rechte Extremvariante ist also im Konsens definierbar. Wie sollte sich dann rechts definieren lassen oder das ja überhaupt nur als Gegenstück dazu denkbare links? Wie unscharf die Grenzen zwischen rechts und links sind, hat zudem die Geschichte des 20. Jahrhunderts wiederholt bewiesen. Waren die Massenmörder Stalin, Mao Zedong oder Pol Pot links oder rechts? Oder ab 1933 traten zigtausende vormalige deutsche Linkswähler NS-Organisationen bei. 1949 waren dann viele von ihnen angeblich wieder Sozialisten, als DDR-Staatsangehörige. Kraft der Wiedervereinigung wurden letztere 1990 mehrheitlich als gute bürgerliche Demokraten deklariert. Waren sie damit nun eher rechts oder links? Der Umstand, dass rechte Positionen von Wählern sämtlicher Parteien bejaht werden, bestätigt ebenfalls, dass ja eigentlich ausschließlich Raumaufteilung beschreibende, daher nur willkürlich mit politischem Inhalt zu füllende Links-Rechts-Schema verschleiert die Tatsachen mehr, als dass es sie erklärt. Gibt es vernünftige Alternativen zu dieser Einteilung? Gegenüberstellungen, die schon an sich einen brauchbaren Sinngehalt haben? Ja. Sowohl Wilhelm Reich als auch Erich Fromm verwendeten die Einteilung in lebensbejahend und lebensfeindlich. Mittels dieser Einteilung lässt sich sagen, da Fremde lebendige Wesen sind, sind fremdenfeindliche Einstellungen lebensfeindlich. Die demokratische Grundidee zu bejahen, dass allen Menschen die gleiche Macht über ihr Schicksal zusteht, ist hingegen ausgesprochen lebensbejahend. Die meisten erwachsenen Deutschen vereinen also in sich lebensfeindliche und lebensbejahende Positionen. Die entscheidende Grenze verläuft auch hier nicht zwischen Parteien, sondern zwischen Persönlichkeitsanteilen. Das anzuerkennen, hätte weitreichende praktische Konsequenzen, nicht zuletzt für das Bemühen um Frieden. Seit der Ukraine-Krise 2014 ist der Frieden auch in Mitteleuropa akut bedroht. Und USA, NATO und Bundesregierung steigern weiter systematisch das Risiko einer militärischen Konfrontation mit Russland, die zu einem Atomkrieg führen kann.
Wenn angesichts dieser angeheizten Stimmung einer die Nerven verliert, werden wir die nächsten Jahre nicht überleben,
warnte Michail Gorbatschow im Januar 2015. Es tut also bitter Not, sich heute für den Frieden einzusetzen, was ja zugleich ausgesprochen lebensbejahend ist. Wer das erfolgreich tun will, sollte sich mit all jenen verbünden, die dieses Ziel ebenfalls ernsthaft, nicht heuchlerisch demagogisch vertreten. Das heißt auch über Ideologie, Religions- und Klassenunterschiede hinweg nach Verbündeten suchen. Wer darauf besteht, dabei nur mit Menschen zusammenzuwirken, die überhaupt keine fremdenfeindlichen Gedanken hegen, schließt, wie wir gesehen haben, mehr als 80% der Bevölkerung aus und verhindert damit jede erfolgsträchtige Massenbewegung für den Frieden schon im Ansatz. Die dennoch notwendige Auseinandersetzung mit lebensfeindlichen Sicht- und Verhaltensweisen anderer muss wiederum denen am leichtesten fallen, die sich ihre eigenen, autoritär destruktiven Anteile bewusst gemacht oder vielleicht sogar angefangen haben, sie therapeutisch zu bearbeiten. Auch die hier bislang zitierten soziologischen Untersuchungen belegen, Grund genug Letzteres zu tun, haben die meisten von uns. Eine entscheidende Passage aus Reichs Massenpsychologie-Auflage von 1946 lässt sich auf folgende Weise aktualisieren.
Man kann den faschistischen Amokläufer nicht unschädlich machen, wenn man ihn nur im Deutschen oder Italiener vermutet oder nur bei Rechten, in AfD und Pegida. Diesem Amokläufer kann nur erfolgreich entgegengewirkt werden, wenn er auch im Amerikaner und Chinesen identifiziert wird, sowie bei Demokraten, Christen, Liberalen, Grünen und Linken. Wenn man ihn in sich selbst aufspürt, wenn man die sozialen Institutionen kennt, die ihn täglich ausbrüten.